Der Spreeblick-Podcast Nummer 87 vom 13. Februar 2006. Mein Name ist Johnny Häusler, guten Tag. Gibt ja jetzt für Großstädter nicht mehr besonders viel Gelegenheiten, Abenteuer zu erleben. Aber Spreeblick, das Fachmagazin für Yacht und Segelzubehör, kann von einem Abenteuer berichten. Seit gestern ist nämlich Dieke wieder da, Freund von uns, der 6 Wochen lang jetzt?
6 Wochen lang, ja.
6 Wochen unterwegs war auf einem kleinen Kutter zusammen mit einem Freund. Kutter bedeutet, also ich bin ja tatsächlich kein Segelfachmann.
Nee, was Kutter für ein Schiff war unterwegs? Eine Segeljacht. Eine Vancouver 27, das heißt 28 Fuß lang, sind so 8,30 Meter ungefähr. 8,30 Meter lange Segeljacht.
Ja, das ist. Und zwar nicht von Hamburg nach Bremen oder so, sondern wo war die unterwegs?
Wir sind von Rio de Janeiro nach Kapstadt gesegelt. Das sind knapp 3.800 Seemeilen, was so 7.000 Kilometer weit
ist. Du hast übrigens eine schöne Gesichtsfarbe gekriegt. So, tatsächlich so ein bisschen was. Und wie ich gehört hatte, hast du dir einen Vollbart stehen lassen in der Zeit, aber den hast du abgemacht.
Den habe ich gestern Mittag wieder abgemacht. Ich musste
Warum?
Den Kindern zeigen, weil es furchtbar kratzt. Hast du jeden Bart gehabt? Das ist furchtbar.
Ja, furchtbar. Ab und zu wächst ja was, aber. So, und jetzt kann man natürlich irgendwie ganz viel, also wir haben gerade schon eine Stunde geplaudert und man kann natürlich ganz, ganz viele Geschichten erzählen, erstaunlicherweise, weil man denkt, da passiert ja nichts, also nur Wasser und man schaukelt da so hin und her. Natürlich passiert da einiges und man kann eine Menge spannender Geschichten erzählen, wenn man uns aber überlegt, wir picken eine raus, denn es gibt eine Insel namens Tristan und über die musst du ein bisschen was erzählen.
Okay, Tristan da Cunha oder de Cunha, weiß ich gar nicht genau, wie sie dann genannt wird. Englische Insel gilt als das entlegenste Dorf der Welt, haben sie sich auch irgendwie sichern lassen. Das ist die Insel ist genau zwischen Rio und Kapstadt, in Vulkanfelsen. Es gibt überhaupt keine Verbindung dahin, es gibt manchmal Schiffe, aber dadurch, dass nur 200 Leute auf der Insel wohnen, gibt es auch nicht so wirklich viele Schiffe, die da hin wollen, oder es gibt keine regelmäßige Fährverbindung. Es sind 8 Schiffe oder 9 Schiffe im Jahr, die da anlegen, weil es eine Fischfabrik gibt. Ansonsten ist auch das bis vor 5 Jahren nicht gewesen. Bis dahin kam dann 2-mal im Jahr das englische Postschiff, die Insel versorgt hat mit Post und Lebensmitteln.
Und es ist so, dass wenn man da unterwegs ist mit dem Schiff, dann steuert man diese Insel natürlich gerne an. Also weil man alles wahrscheinlich ansteuert,
was man... Das ist das Einzige, was man ansteuern kann zwischen uns. Es gibt sonst nichts.
Aber das ist auch nicht ganz so einfach, oder?
Also nein, es gibt... Die Insel ist eben ein runder Vulkan, der direkt unten... Also alles, was drumherum ist, ist so ungefähr 3000 Meter tief da, das ganze Meer. Und dann geht auf einmal, von unten nach oben geht so ein ganz spitzer Kegel. Und die Insel ist so wirklich ein runder, spitzer Kegel, der eben sehr schnell hochkommt. Und deswegen gibt es auch keinen Hafen. Also es gibt ein kleines Hafenbecken, aber der Winter ist immer so stark, dass sie die Boote auch nicht im Wasser liegen lassen können. Das heißt, es gibt einen Hafen, der 1 Meter tief ist, wo sie die Boote immer sofort rausnehmen müssen, was aber dann für alle möglichen Yachten, also für normale Segelboote, die einen größeren Tiefgang haben, können gar nicht da anlegen. Das heißt, man kann nur drumherum schippern und wenn man Glück hat, kann man irgendwo ankern, was aber bei viel Wellengang auch nicht möglich ist.
Und ihr habt es aber geschafft?
Nee, ankern konnten wir auch nicht. Ah. Also das war zu viel Welle und wir durften dann... haben dann lange mit denen über Funk kommuniziert und sie haben uns dann ein Boot geschickt, ein Beiboot geschickt, was uns wechselweise eigentlich an Land holen sollte. Das heißt, es durfte mal einer übersteigen, ich bin dann für 3 Stunden an Land und danach sollte eigentlich mein Freund auch für 3 Stunden an Land kommen, was dann aber schon der hohen Wellen wegen gar nicht mehr funktioniert hat.
Das heißt, das wusste ich nicht. Du warst
auf der Insel, war halbwegs gutes Wetter und ich bin dann, wir hatten dann gesagt, okay, erst gehe ich an Land.
Oh Mann.
Und danach sollte ich dann halt wieder rüber und dann wollte er, aber es war dann mittlerweile so viel Wind aufgekommen und so hohe Wellen, dass schon das Übersteigen von dem einen Boot wieder aufs andere tierischer Akt war und wir schon eigentlich uns da beide irgendwie getrennt sahen. So dass dann wir abgebrochen haben und dann konnte Rolf nach 3 Wochen Segelei nicht auf die Insel und dann ziemlich frustriert auf dem Boot gesessen. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir können nicht länger bleiben, wir segeln jetzt weiter. Das heißt, er ist 3 Wochen gesegelt, hat sich die Insel einmal angeguckt vom Wasser aus und ist dann weiter gesegelt.
Dieke hatte nämlich hatte ein Spreeblick-Sippo mit und damit ist dieses Spreeblick-Sippo wahrscheinlich das weitgereiste, was wir hier sehen. Welche Nummer hast du denn eigentlich?
31 habe ich nicht, das ist ein anderer.
Achso, das ist
die 31.
Die 31, am weitesten gesegelte wahrscheinlich. Und das war aber auch nicht ganz einfach, da muss man jetzt doch noch einen Abstecher machen, kurz von Tristan weg, weil du durftest das nicht mit ins Flugzeug nehmen nach Rio, ne?
Genau, Berlin ist der größte Sicherheitsfaktor hier in Deutschland, ist ja scheinbar Sippos mit ins Flugzeug zu nehmen. Jedenfalls werden sie behandelt wie eine Atombombe oder ähnliches. Flughafen Berlin-Tegel, großes Hin und Her. Ich dürfte das nicht mit ins Flugzeug nehmen. Ich könnte damit das Flugzeug in Brand stecken oder irgendwas machen. Das könnte in die Luft gehen als benzinhaltiges Ding. Und sie wollten es mir wegnehmen. Und nachdem ich es dann entleert hat und es dann nur noch eine Metallhülle war, durfte ich es dann mit großem Hello doch ins Flugzeug mitnehmen. Weil, wo ich dann Sorge hatte, als ich dann zurückgeflogen bin, das wäre jetzt wieder so. Und hatte dann irgendwie in Kapstadt... fing schon an, die Watte wieder rauszupuppeln und dachte mir, na okay, jetzt frage ich vielleicht doch die Jungs da erstmal, ob die denn auch so ein Problem damit hätten. Hin zur Zollbehörde, habe ihnen mein Sippo gezeichnet und mir gesagt, also ich hätte hier jetzt ein Sippo. Und dann guckt mich der Zollmann an und sagt, okay,
super,
du hast ein Sippo. Und ich, ja, und wie ist das? Also, ja, das ist toll, dass du ein Sippo hast. Und ich so, ich würde jetzt gerne ins Flugzeug. Ja? Und jetzt? Jetzt stecke ich es wieder in meine Tasche und gehe scheinbar ins Flugzeug. Ich so, genau. Und wusste irgendwie gar nicht, was ich wollte, aber von daher war es dann okay. Und in allen anderen drei Flughäfen, in denen ich dann Zwischenstationen machen musste, war genau das gleiche Spiel, das mich hier groß zum Affen gemacht hat, indem ich ihnen mein tolles Sippo gezeigt habe und sie alle sich sehr gefreut haben, dass ich ein Spreewillig-Sippo habe. Aber eigentlich nicht wussten, was ich damit wollte. Und daher, dankenswerterweise in Berlin passiert hier keine Unfälle mehr.
Super, zumindest keine mit Sippos.
Ja.
Diese Insel, ich werde das auch verlinken in dem Artikel, hat eine Website, auf der man auch ziemlich viel Interessantes lesen kann. Und jetzt stellt man sich hier vor, 200 Leute leben auf dieser Insel. Die Post wird 9-mal im Jahr abgeholt und geliefert?
Genau, seitdem eben, sie haben eine kleine Fischfabrik da oder eine Fischfarm, irgendwie die Fische fangen und die holen halt immer den Fisch ab. Frischfisch quasi, tiefgefroren in irgendwas. Und ja, seitdem gibt es 9-mal im Jahr gibt's Post.
Also, aber die Post auf der Insel hat das ganze Jahr lang auf, den ganzen Tag lang auf. Das heißt, da kann man immer hin und ist sich dann sicher,
dass... Ganz toll. Ich dachte auch, man müsste dann irgendwie bei ihm zu Hause seinen Brief abgeben. Wir haben dann Briefe von da aus abgeschickt und dann kann man da aber, die haben Öffnungszeiten, ganz normal, wie so Post halt hat, von 8 bis 4 Uhr nachmittags. Und die sitzt dann immer da und wartet, dass man Post abgibt. Und dann kann man noch fragen, wann dann die Post irgendwann ankommt. Sagt sie, wir kriegen in 2 Wochen ist wieder ein Schiff da und oder in 3 Wochen. Und dann gibt sie die Post mit weg, von daher.
Die Post, die du da aufgegeben hast, ist noch nicht hier, ne?
Nee.
Das müsste man ja eigentlich, wir sind ja jetzt unter uns, hört ja keiner zu, man würde ja denken, auf so einer Insel 200 Leute, ausgehungerte Menschen, die auf Frischfleisch warten, also jetzt nicht auf Fisch, sondern auf euch, tatsächlich fragt man sich ja, was machen die da den ganzen Tag? Also 200 Leute und du kannst ja auch niemand Neues kennenlernen und so. Wie wird man, also da kommen tatsächlich nicht so richtig oft Schiffe an. Wie wird man denn da empfangen? Also
wir waren so ein bisschen, wir dachten auch, jetzt stehen da wahrscheinlich gleich irgendwie alle Frauen der Insel stehen auf der Kaimauer und winken uns zu und sagen, ha, juhu. Aber in dem Fall leider gar nicht so. Oder was? Leider, wir hatten...
Nee, ist schon klar.
denkt man also, juhu. Aber so war es gar nicht. Wobei die Begrüßung ganz toll war. Wir hatten das so abgepasst, dass wir morgens im Sonnenlicht Tristan sehen konnten. Und es war dann 6 Uhr morgens. Und man muss diese Insel, bevor man dahin aufs Land... Landfall machen darf, muss man sich da über Funk melden, weil man erstmal vom Arzt konsultiert wird, ob man dann gesund wäre oder ob man irgendwelche Seuchen dabei hat. Klar. Und eigentlich war es wohl früher so, der kommt auch an Bord, aber das spart er sich mittlerweile. Er funkt dann nur und fragt, seid ihr gesund? Und dann sagt man, wir haben außerhalb Gelbfieber, haben wir nichts weiter. Und dann sagt er, ja, ist gut, dann könnt ihr an Land, damit kriegt man dann eine Freigabe. Und dann muss man sich noch beim Hafenmeister melden und bei der Polizei melden. Alles sehr förmlich da. Und dann sagen sie irgendwann, okay, jetzt dürfen wir an Land. Und dann ist die Begrüßung war ganz toll. Wir hatten dann über Funk, hörten wir dann schon morgens, obwohl wir gewartet haben. Ja, hallo, Martha Maria heißt unser Boot. Ja, hallo, Martha Maria, Martha Maria. We expected to you some earlier. Und wir hatten eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt auf uns warten. Und es war für uns nach 3 Wochen überhaupt das erste Mal wieder irgendeine Stimme zu hören, die mit uns redet. Waren wir beide super gerührt, dass sie jetzt auf uns warten, weil eben unsere Angehörigen da schon eine Mail hingeschickt hatten, die auf uns warten. Okay. Und es war total toll, wir haben uns irre gefreut. Was dann leider ein bisschen blöd war, dass wir eben nicht an Land konnten und sie erstmal gesagt haben, ja, ihr Boot, mit dem sie uns eigentlich abholen können, das wäre kaputt, das wäre gerade in Kapstadt. Und sie müssten jetzt ein anderes nehmen und dafür wollten sie dann 50 englische Pfund haben. Da wir aber ja gerechnet hatten, wir legen in Rio ab und legen in Kapstadt wieder an, brauchen kein Geld, haben das letzte Geld dem Schiffer da in Rio in die Hand gedrückt und wir hatten dann überhaupt kein Geld. Man braucht auch kein Geld, wenn man 6 Wochen da auf dem Wasser ist, gibt es auch keine Chance, Geld auszugeben. Damit gab sich dann halt das Problem, okay, wir kommen nicht an Land. Nach 3 Wochen Wasser ist das echt frustrierend. Und dann hat sich aber netterweise der Chef der Fischfabrik irgendwie erboten, uns für lau irgendwie seine Leute zu schicken und uns abzuholen. Also von daher
war das schon hart, oder? Selbst auf so einer kleinen Insel, wo man doch denken müsste, hey Gäste, ist doch klasse, mal ein bisschen neue Geschichten hören oder so. 50 Pfund erst
und dann holen wir uns rüber. Völlig frustrierend. Also wir nach dieser ersten Begrüßung, ja, hallo, wir haben euch viel früher erwartet und toll, dass ihr da seid. Waren wir so, super, tolle Leute, die freuen sich einen Ast weg, dass sie Besuch kriegen und dann war es auch immer, nee, wir holen euch nicht ab, wir wollen 50 Pfund und die wollen wir in bar vorher haben. Und wir standen da so, hallo, was ist das jetzt? Das kann nicht sein. Ihr wollt uns jetzt nicht abholen? Nachdem wir dann lange mit ihnen gedealt hatten, hatten wir dann irgendwie gesagt, wir schicken eine Mail nach Deutschland, Martina überweist ihm Geld, dass er das Geld kriegt und dann, keine Ahnung, soll es den Rest ausbezahlen oder was auch immer. Dann hat es ungefähr eine Stunde gedauert, bis er sich wieder über Funk gemeldet und hat gesagt, er hätte jetzt mit der Behörde mal gesprochen, mit der Bank gesprochen, das würde 10 Tage dauern, bis er das Geld hätte.
Wartet so lange.
Genau, das war seine Antwort. Und wir so, wir warten jetzt hier nicht 10 Tage, bis wir haben gesagt, meine Frau kann dir einen Fax schicken, dass sie das Geld überwiesen hat. Ja, es dauert dann aber so lange, bis er das Geld hat.
Unfassbar.
Wir waren so abgegessen und dachten so, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Wir waren dann schon kurz davor abzubrechen, als wir dann freundlicherweise Eric, der Fischfabrikchef da, dann gesagt hat, er holt uns ab. Also es war...
Die Welt ist schlecht, selbst wenn sie nur aus 200 Leuten auf einer einsamen Insel besteht. Aber gut, du warst dann aber doch auf der Insel und wie sieht's denn aus? Also ist das wie so ein kleines Dorf? Gibt's da... Eine Infrastruktur? Gibt es da Kneipen, Supermärkte? Oder?
Also es gibt von allem eins. Es gibt einen Supermarkt, wo man tiefgefrorene Sachen kaufen kann. Also es gibt auch kein Gemüse oder Frischzeug, weil ja nichts hingeliefert wird. Es müssen die Leute haben tatsächlich ganz, ganz toll. Es gibt ein Dorf, richtig, also Häuser, wie man sich das so vorstellt. Es gibt auch 3 Straßen, wobei es gibt irgendwie 8 Autos oder so ähnlich. Und dann gibt es aber, weil sich alle Leute ihr Gemüse selber anbauen, gibt es, muss man dann so, keine Ahnung, vielleicht 3 Kilometer da so übers flache Land fahren. Da gibt es dann sowas wie einen Schrebergarten, also der Berliner Schrebergarten. Da haben dann auch alle ihr kleines Häuschen und haben so einen Garten drumherum, wo dann Eric erzählte, den Leuten, wenn es ihnen am Wochenende zu stressig wird, gehen sie campen. Die gehen dann am Wochenende campen. Wie gehen die campen? Ja, die fahren dann in ihr Schrebergartenhäuschen, was, die haben eh alle kleine Häuschen, dann gehen sie in dieses Schrebergartenhäuschen, wo überhaupt nichts mehr ist, also kein Strom, kein Wasser, kein gar nichts, da gehen sie dann campen am Wochenende. Ja, okay, weil es so stressig ist in der Stadt mit 200 Leuten und irgendwie Highlife da ist, fahren sie dann am Wochenende campen. Alles eine Definitionsfrage, was man stressig findet. Und es gibt ein Café und eine Kneipe, jeweils für 3 Stunden am Tag geöffnet, wo wir dann auch dachten, oh super, wir kriegen jetzt den leckeren Latte Macchiato oder irgendwas. Nein, es gibt Nescafé.
Und, wie auf dem Boot?
Wie auf dem Boot, genau. Genauso lecker wie auf dem Boot, das haben wir uns dann gespart. Die Kneipe hat auch 3 Stunden am Tag auf, von 6 bis 9, danach ist der Tag vorbei da auf der Insel.
Gab es Bier?
Ja, Bier gab es auch, ja, genau. Und aber also ansonsten gab es halt in diesem Supermarkt, wo wir uns auch tierisch drauf gefreut hatten, dachten wir, jetzt können wir irgendwie mit Frischzeug uns wieder neu eindecken, weil wir auch keinen Kühlschrank an Bord hatten und nichts. Aber das gibt's nicht. Es gibt irgendwie tiefgefrorenen Käse, weil er halt lange halten muss. Also auch Käse und Wurst gibt es tiefgefroren. Und ansonsten alles, was länger als 1 Jahr haltbar ist, wird da gelagert. Aber was anderes gibt's nicht.
Super, ist also jetzt nichts, wo man nochmal hin muss.
Also zum Shoppen muss man da nicht hin.
aber hast du irgendein Souvenir mitgebracht von da?
Von Tristan? Muss ich erst mal überlegen. Nee, eigentlich nicht. Also es gibt so einen Souvenirshop, wo man dann irgendwie Postkarten oder so kaufen kann. Wir haben ein paar Postkarten gekauft, aber es gibt jetzt also nichts Spezielles. Das Tollste, was wir von der Insel mitgebracht haben, waren die Kartoffeln aus dem Garten von Eric. Das war für uns das größte Highlight, dass wir irgendwie frische Kartoffeln hatten nach 3 Wochen.
Nach Nudeln und Reis endlich.
Nach Nudeln und Reis gab es wieder für 2x Kartoffeln. Das war eigentlich das Schönste. Und es gab eine Frischwasserdusche. Das war eins der mindestens so tollen Highlights, außer dieser Insel überhaupt mal gesehen zu haben, war, dass mich Eric abgeholt hat und gefragt hat, möchtest du eine Dusche? Wahrscheinlich habe ich so gestunken oder so, dass er mich gleich gefragt hat, ob ich eine Dusche, irgendwie, ob ich mal duschen möchte. Mit einer Süßwasserdusche. Nach 3 Wochen erste Mal Süßwasserdusche ist ein spektakuläres Erlebnis. Unglaublich.
Unfassbar. Aber was wollte ich denn gerade noch fragen? Insel, ach so, genau, weil du gesagt hast, die haben eine Mail dahin geschickt. Auch da sollte man ja nur denken, dass so ein einsamer, abgelegener Ort, dass der wenigstens anständig mit Kommunikationsstrukturen versorgt ist. Aber auch das ist natürlich schwierig. Also Kupferleitung gibt es da wahrscheinlich nicht hin. Das heißt, alles funktioniert über Satellit, sowohl Telefon als auch natürlich Internet. Und aber auch das nicht, also das ist schweineteuer, ne?
Ja, also Telefon, ich dachte auch, die hätten jetzt alle Internetanschlüsse und würden da durch die Welt surfen, aber es gibt eben Satellitentelefone, es gibt irgendwie 3 Satellitentelefone auf der Insel, es gibt nämlich eins, was die Regierung da hat, oder der
Chef da. Was haben die eigentlich für eine Staatsform da? Ist das eine Demokratie, oder?
Ja, es gibt, es ist sehr, sehr demokratisch, es gibt einen Inselrat mit 7 Leuten, die immer gewählt werden. Es muss 3 Frauen, 4 Männer oder es muss andersrum sein. Jedenfalls ist es genau aufgeteilt. Mhm. Und ansonsten gehören sie dem Königreich an. Also es gibt, sie unterstehen der Königin. Und ja, aber es muss alles, also es ist sehr basisdemokratisch da auf der Insel. Und es gab wohl bis vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder was, haben sie auch eigentlich kaum Geld da benutzt, weil einfach eben, als diese Schiffe da noch sehr selten waren, gab es auch keinen Laden richtig. Das heißt, sie haben einfach alles einmal bestellt. Und es kam dann auch eigentlich immer nur einmal im Jahr ein Schiff, wo dann alles bestellt wurde. Und das war's dann. Das heißt, sie waren sehr, also waren damals noch sehr stark Selbstversorger. Und es darf jede Familie, weil, also das Land, auf dem man irgendwas anbauen kann, ist auch sehr gering, weil es eigentlich ein Vulkan ist. Es darf jede Familie, darf 2 Kühe und 5 Schafe haben. Mhm. Und hatte eben diesen kleinen Garten. Und damit haben die sich zu großen Teilen einfach komplett selbstversorgt und gefischt halt.
Wie kriegt man denn die Kühe dahin?
Ich glaube, die haben die müssen sie züchten. Da haben sie wahrscheinlich irgendwie vor 300 Jahren einmal eine Kuh da hingebracht.
Na, 2.
Stimmt. Eine wäre schon zu gut. Okay, kleine Gedankenfehler. Ja, also jeder darf 2 Kühe haben. Das wird auch sehr stark irgendwie eingegrenzt, weil einfach das Weideland sehr wenig ist. Und die laufen aber alle frei rum. Also es gibt keine Zäune oder so. Jeder muss seine Kuh irgendwo dran erkennen. Keine Ahnung. Jeder muss mal ein Bild von seiner Kuh gemacht haben und weiß dann, welche Kuh er melken darf. Und die 5 Schafe darf er halt behalten.
Hast du Fotos gemacht?
Ja, Fotos gemacht.
Also, glaube ich, ein paar nachliefern dann. So, und jetzt bist du wieder hier, worüber wir alle extrem froh sind, weil man hat, es ist schon, man konnte, das muss ich vielleicht auch verlinken, was schon sehr abgefahren ist, dass man inzwischen ja so einzelne Schiffe wirklich verfolgen kann im Internet. Es gibt so, sind das dann Amateursegler oder wie nennt man das? Sind so Verbände oder?
Ja, nee, es gibt, das ist ein, man kann diesen, wie heißt dieser Funkgerät? Also über Funk kann man, gibt es in Deutschland einen Amateurfunkverein, Interman nennen die sich, da kann man Mitglied werden und denen kann man dann immer mal seine Position rüberfunken. Wenn man funken kann, das ist nicht immer daran, wie gut das Funkgerät ist, wir waren da unten dann sehr weit weg von Deutschland, das hat dann leider über 3 Wochen nicht funktioniert, dass wir die Position durchgeben können. Aber die haben dann im Internet eine Seite, wo man dann eben sehen kann, wo eigentlich ungefähr das Boot liegt. Was natürlich für die Angehörigen ganz lustig ist, dass man sehen kann, wo sie denn sind. Aber es ist vor allen Dingen für alle Segler ist es ein Sicherheitsfaktor. Das klar. War mir selber auch gar nicht so klar, sondern wenn dann irgendwas ist, wenn man auf einmal dieses paar Tage keine Position mehr gibt und man sollte irgendwie in Seenot geraten, was auch immer, dann kann man immerhin bei Intermar sagen, okay, die sind irgendwo da in der Gegend.
Das ist aber schon sehr abgefahren gemacht. Also man konnte, die haben das mit Google Maps verknüpft und keine Ahnung. Ja. Das hat jetzt bei mir halt irgendwie selten funktioniert, weil es doch sehr überladen ist mit 1000 Java und weiß ich nicht was Geschichten. Aber schon insgesamt natürlich eine klasse Idee. Du kannst dann irgendwie eigentlich gucken, wo ist das Schiff gerade und per Google Maps gucken. Was natürlich bei Schiffen dann auch eher wenig Sinn macht, dass man dann sieht,
sie sind
auf dem Wasser. Hochinteressant. Aber ich meine, ist ja klar, irgendwann wird das wahrscheinlich noch mehr advanced sein und dann kann man euch zuwinken oder keine Ahnung. Ja, schön, sehr spannend. Also das war nur ein anderes von den Geschichten, die man erzählen kann, wenn man 6 Wochen lang auf dem Schiff unterwegs war und so ein bisschen überlege ich, ob man das nicht auch mal machen sollte.
Wenn man viel Zeit hat, tolles Erlebnis.
Und wenn nichts dazwischen kommt. Dank dir.
Gerne, tschüss. Ciao.
I live by the river.